Leider haben wir die Skaleneffekte hier nicht erreichen können, die wir uns gewünscht haben. Und diese von uns, unsere Ziele gesetzt, die wir uns gesetzt haben, die haben wir leider nicht erreichen können. Und das heißt und bedeutet, dass man manchmal eben auch eine schwere Entscheidung treffen muss. Das mussten wir hier treffen. Wir haben eben nicht gesehen, wie dieses Geschäft mittelfristig oder auch langfristig funktionieren kann.
Portfolio People. Sie wachsen, wachsen und wachsen. ETFs sind eine globale Erfolgsgeschichte. Maßgeblich vorangetrieben wird diese Entwicklung vom US-Giganten Vanguard. Gegründet wurde das Unternehmen 1975 von Jack Bogle. Seit 2018 ist es auch in Deutschland am Markt. Hierzulande wird es geleitet von Sebastian Külps. Külps hat 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung und erkennt die Trends und die Herausforderungen der Branche. Ich wollte von ihm wissen, wie das Erbe von Jack Bogle bis heute sein Unternehmen prägt, wie man als Deutscher, der in Japan und den USA aufgewachsen ist, all diese unterschiedlichen Philosophien dieser Länder vereinigt, warum das ambitioniert gestartete Robo-Projekt in Deutschland eingestellt wurde und wie sich sein persönlicher Anlagestil in all den Jahren verändert hat. Mein Name ist Christoph Fröhlich, ich bin Chefredakteur von Das Investment und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Herr Külps, Sie sind Chef von Vanguard Deutschland und seit 25 Jahren im Kapitalmarkt aktiv. Die meisten in der Branche kennen Sie. Daher lassen wir die Vorstellungsrunde jetzt mal direkt weg. In welcher Weise inspiriert Jack Bogles Philosophie die Entwicklung neuer Produkte und der Firma insgesamt von Vanguard bis heute?
Also Jack Bogle hatte eigentlich eine ganz simple Anlagephilosophie und das waren und die hat er dann zusammengefasst in seine vier Kernanlageprinzipien. Und diese sind eigentlich, dass man als Anleger zu Anfang einfach wissen muss, wofür man eigentlich anlegt. Was ist das Ziel der Anlage? Und wenn man das definiert hat, und wir definieren das häufig eben mit einem sehr langfristigen Ziel, also eher mal für die Altersvorsorge als Beispiel, darauf kann man dann eine Balance im Portfolio aufbauen. Also wie schaffe ich die Balance in meiner Anlage? Und darüber hinaus, wenn ich die Balance dann eben dementsprechend definiert habe, dann eben der nächste Punkt, wie mache ich das effizient? Wie mache ich das kosteneffizient? Denn Kosten spielen natürlich eine Riesenrolle, gerade wenn man über den langfristigen Vermögensaufbau darüber nachdenkt, was 1% pro annum an Kosten über 30 Jahre bedeutet. Das hat einen unheimlichen Impact. Und letztens natürlich Disziplin. Und das heißt, man muss bei der Anlage diszipliniert bleiben. Man sollte versuchen, auf seinem Anlagepfad zu bleiben und sich eben nicht von kurzfristigen Ereignissen in den Kapitalmärkten verirren lassen. Und aus der Sicht, wenn wir diese vier Anlageprinzipien nehmen, die können wir sehr gut wieder reflektieren in unseren Produkten, die wir an den Markt bringen. Die Produkte sind eigentlich grundsätzlich dafür ausgelegt, für den langfristigen Vermögensaufbau, für das langfristige Investieren. Und das Unternehmen ist eben auch so aufgebaut, dass wir immer darauf hinaus sind, die beste Chance für einen Anlageerfolg für den Endanleger darzustellen. Und danach orientiert sich nicht nur unsere Produktphilosophie, sondern auch unsere Unternehmensphilosophie.
Bevor wir jetzt auf die Produkte nochmal mehr kommen, was fasziniert Sie denn persönlich an der Welt der ETFs, aber auch der Finanzen im Allgemeinen?
Also mich fasziniert eigentlich, dass Kapital für einen arbeiten kann. Nicht? Und ich glaube, man geht durchs Leben und hat sehr, sehr viel Zeit, die man verbringt damit, Geld zu verdienen, hoffentlich auch Geld zu sparen. Und viele denken eben nicht dran, Mensch, wenn ich schon mal was gespart habe, wie kann dieses Geld eigentlich auch für mich weiterarbeiten, wenn ich schlafe oder einfach, wenn ich fast nichts mache, einfach nur effektiv investiere. Und dieser langfristige Vermögensaufbau durch die Kapitalmärkte, der hat mich schon immer fasziniert. Und wie wir eben Werte durch die Kapitalmärkte schaffen oder wie Kapitalmärkte auch das Wachstum der Gesamtwirtschaft wieder reflektieren. Das hat mich immer schon fasziniert, schon als Kind, fairerweise muss ich dazu sagen. Und dadurch auch mein erstes Interesse mit der Anlage. Der Welt der ETFs ist sicherlich einfach, wie wir das dann umsetzen. Der ETF ist ja eigentlich nur eine Hülle. Und in dem Sinne ist diese Hülle natürlich ein sehr effizienter Weg, diese Anlage zu realisieren. Warum ist das so? Der ETF ist in meisten Fällen ein passives Instrument oder ein Instrument, was passiv investiert. Passive Investitionen lassen sich sehr gut skalieren. Man kann natürlich dadurch einen Index abbilden, zum Beispiel wie den FTSE All World oder den DAX. Diese Indizes kann man dann oder den S&P 500 durch die Replizierung kann man hier unheimliche Skaleneffekte schaffen, weil ein Portfolio-Manager, der einen Index wieder repliziert, kann dadurch unheimliche Größen durch die Anlage oder durch das Vermögen, was dort angespart wird, anlegen, aber bleibt eben dieser Indexreplizierung treu. Das schafft sehr gute Skaleneffekte, die kann man weitergeben an den Endkunden und damit eben Kosten unheimlich effizient an die Anleger zurückgeben. Ich glaube, das ist einer der ganz interessanten Aspekte eines ETFs, aber natürlich auch, dass der ETF dadurch, dass er börsengelistet ist, börsengehandelt wird, natürlich auch ganz neue Vertriebswege schafft und damit auch zum Teil viel zugänglicher heutzutage ist, als wir früher, wenn man investieren wollte, wie man eben an ein Anlagevehikel eben rankam. Das eröffnet neue Wege und bringt auch neue Anleger an die Kapitalmärkte, was ich natürlich sehr positiv empfinde.
Über das ETF-Business sprechen wir gleich noch ausführlicher. Sie haben eben Ihre Kindheit angesprochen. Wenn ich richtig recherchiert habe, sind Sie in Japan und den USA aufgewachsen. In Japan zählt oft das harmonische Ganze, während in den USA eher so der individuelle Erfolg hochgehalten wird. Vanguard ist eine US-Firma, Sie sitzen hier in Deutschland. Wie vereinen Sie diese Ansichten in Ihrer täglichen Arbeit bei Vanguard?
Eine gute Frage. Das harmonische Ganze ist natürlich immer irgendwo das Team, was wir hier haben. Wir haben hier in 2018 unser Büro aufgemacht und was mich freut, ist, dass das Team stetig wächst, dass wir hier eine super Zusammenarbeit haben. Und wir können durch die Arbeit, die wir hier gemacht haben, inzwischen uns bedanken bei über 1 Million deutschen Anleger, die im Endeffekt uns ihr Vermögen zum Teil anvertrauen. Und ich glaube, das spricht für die Arbeit dieses Teams und es spricht, ich glaube, auch dafür, was wir hier eben in Deutschland schon geleistet haben. Ich glaube, auch zum harmonischen Ganzen ist natürlich so ein bisschen, wie und was wir den deutschen Anlegern bringen wollen. Wir wollen eben mehr Menschen dahin bewegen, mit Hilfe der Kapitalmärkte effizient vorzusorgen. Das ist nicht anders, als was Herr Bogle schon in den USA damals versucht hatte. Vor gut 50 Jahren hatte er eben eine Vision, und das war diese Geldanlage zu demokratisieren. Er sagte immer, ich möchte Endanlegern einen fairen Deal ermöglichen. Und damit kam eben der erste passive bzw. Indexfonds für den Endanleger an den Markt. Er baute ein Unternehmen auf, was genossenschaftlich strukturiert ist und somit eben die Eigentümer des Unternehmens eben auch die Fondseigentümer sind. Und da kommen wir vielleicht auf dieses Amerikanische dann. Wir wurden ein Disruptor und das machen wir seit 50 Jahren. Wir haben diese Industrie geändert, wir haben Preise nach unten gebracht, wir haben den Vanguard-Effekt in viele Märkte reingebracht. Und wenn wir das so kombinieren können, ich glaube, dann können wir viel in Deutschland noch erreichen. Insgesamt sehen wir eben ein weiteres Interesse an der Geldanlage. Es ist schön zu sehen, dass wir fast die Höchstwerte an Anlegern in Deutschland zurzeit sehen in Bezug auf die Vergangenheit. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was vor uns auch, aber wir sind schon einen guten Weg gekommen.
Das Jahr 2023 war das zweitbeste in der Geschichte der europäischen ETFs. Und auch 2024 hat einen ganz guten Lauf bis jetzt am Anfang. Was denken Sie, sind denn so die ein, zwei Haupttreiber für dieses Wachstum?
Also es gibt einige. Einmal gibt es immer mehr und mehr auch junge Menschen. Und was mich freut, die anlegen und die sich schon früh Gedanken machen, wie sie über das Investieren langfristig Vermögen aufbauen können. Das eben nicht kurzfristig spekulierend, sondern wirklich eben auch längerfristig bedacht. Und da haben wir vielleicht auch was aus der Dotcom-Blase gelernt. Das Zweite, oder was man eben sieht, ist, dass kostengünstige ETFs eben in Sparplänen ein Kerntreiber hier eben sind. Und da kommen wir eben zu diesem Gedanken, okay, die Geldanlage demokratisiert sich so ein bisschen und daran müssen wir weiter arbeiten. Ich glaube, sonst ist es sicherlich zu sehen oder wichtig oder interessant zu sehen, dass wir beobachten können, Bonds are back. Und gerade in 2023 haben wir gesehen, dass das geänderte Zinsumfeld eben der Anleihe oder Anleihen eine Renaissance geschaffen haben und wir eben wesentlich mehr Nettozuflüsse in den Anleihenprodukten gesehen haben als in der Vergangenheit. Das setzt sich auch in 2024 fort. Also Anleihen bekommen wieder einen stärkeren Platz in Portfolien. Hier muss ich aber auch sagen, spielt die Finanzbildung noch eine große Rolle und ich glaube, da müssen wir auch noch was tun. Die Frage ist, gerade bei den Anleihen verstehen deutsche Anleger eben die Funktionsweise von Anleihen als Beispiel, gerade eben gegenüber Festgeld, auch gerade in der Fondshülle. Das sind auch mal Themen, die da sicherlich wichtig sind. Vielleicht, um das Ganze noch ein bisschen auszubauen, wenn wir eine 10-Jahres-Anlageprognose aus unseren eigenen Kapitalmarktmodellen anschauen, können wir eben sehen, dass die geschätzte Rendite für Anleihen gar nicht mal so stark abweicht von denen von Aktien. Das heißt, das Risikopremium für Aktien ist eigentlich ziemlich gering zurzeit. Und das heißt für mich eben, gerade weniger risikoaffine Investoren können möglicherweise in diesen Markt investieren. Oder wir sprachen vorher über die Diversifizierung. Das Schöne ist eben, man muss ja nicht nur in einer Assetklasse, zum Beispiel wie in Aktien, diversifizieren, man kann auch über Assetklassen diversifizieren. Und da ist die Anleihe oder kann man eben mit der Anleihe jetzt auch Diversifizierungsgrad weiter bei Endanlegern ausbauen. Ich glaube, nach vorne nehmend oder schauend, Wachstum insgesamt, wir sehen weiterhin Interesse an einem ETF. Und das hat sicherlich damit auch zu tun, dass das Verständnis dieses Vehicles immer stärker wird oder wächst. Anleger verstehen zunehmend, wie ein ETF kostengünstig und breit diversifiziert Zugang zu den Kapitalmärkten liefern kann und somit eben dieses Spielfeld demokratisiert. Das hatten wir schon angesprochen. Und ich hatte auch schon angesprochen, Vertriebskanäle, Vertriebswege ändern sich. Das hat natürlich auch mit der Digitalisierung zu tun, aber hat eben auch damit zu tun, dass der ETF eine gute Hülle dafür ist.
Jetzt haben Sie ja schon 50 Jahre Disruption angesprochen. Das klingt für mich ein bisschen anstrengend, aber ist ja auch gut. Dann haben Sie gesagt, die Bonds sind zurück. Sie sprechen digitale Kanäle an. Also Sie sind sicherlich auch einer der großen Profiteure der Neobroker, die es so gibt. Welche Veränderungen oder Trends, denken Sie, werden denn in den nächsten Jahren den ETF-Markt am meisten prägen?
Ich glaube, die Kerntrends werden sich weiterentwickeln. Ich glaube, ETFs werden durch Skaleneffekte immer kosteneffizienter werden. Das sehen wir ja auch. Preise kommen weiterhin runter und ich glaube, das wird auch weiterhin was sein, was ETFs prägt und sie einfach als Anlagevehikel immer interessanter macht. Ich glaube, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist sicherlich, dass wir sehen können, dass Multi-Asset-Portfolien oder Lösungen interessanter werden. Wir hatten angesprochen, Bonds are back, also Anleiheprodukte hatten wir angesprochen, dass die wachsen. Aber auch im Multi-Asset-Bereich sehen wir eben, dass Bonds gerade in der Diversifizierung eben wieder einen wichtigeren Stellenwert in Multi-Asset-Produkten haben werden, dadurch, dass wir eben nicht mehr bei Niedrigzinsen bzw. Nullzinsen sind. Und das sehen wir auch an der Interesse unserer Multi-Asset-ETFs. Und das sind eben unsere Life-Strategy-ETFs, die Aktien und Anleihen kombinieren. Nun kennen wir Multi-Asset aus dem aktiven Bereich, ist in Deutschland ja eine Asset-Klasse oder sind Produkte, die einen unheimlich starken Zulauf aufhaben. Aber wir kennen die noch nicht so aus dem passiven Bereich. Und
die werden wachsen?
Ich sehe da ein starkes Wachstumspotenzial, gerade auch in Deutschland, wo sie noch nicht so bekannt sind. In anderen Märkten wie zum Beispiel USA oder UK sind diese Produkte extrem beliebt. Und ich denke, wir als Anleger, die Multi-Asset in Deutschland vielleicht schon kennen, werden auch den Vorteilen von passiven Multi-Asset-Strategien hier entdecken. Und damit, denke ich, werden wir auch ein gutes Wachstum sehen. Wir sehen es zurzeit auch schon in unseren Produkten.
Dann fassen wir das mal zusammen. Man kann ETFs jetzt viel leichter kaufen als früher. Es gibt eine viel größere Bandbreite, mitunter sogar über Asset-Klassen gestreckt. Es wird immer günstiger. Ist in Deutschland ja auch geiz ist geil, heißt es ja hier immer noch hierzulande. Also eigentlich ist alles einfacher denn je. Und wenn ich mich im Freundes- und Bekanntenkreis umhöre oder hier auf den Straßen in Frankfurt, gibt es da doch immer noch so eine gewisse Vorsicht im deutschen Markt, um das mal so zu formulieren. Meine Mutter persönlich hält bis heute nichts vom Kapitalmarkt. Wie erklären Sie sich denn diese Zurückhaltung? Also in Deutschland jetzt generell, nicht bei meiner Mutter.
Ich glaube, das hat viel mit Finanzbildung zu tun. Und es ist kein Geheimnis, dass wir in Deutschland bei der Finanzbildung sicherlich noch was zu tun haben. Da müssen wir alle dran arbeiten, dass wir die Finanzbildung eben hier weiter ausbauen.
Was heißt das konkret?
Ja, ich finde es mal, ich gebe mal ein Beispiel. Wir als Deutschland, wir sind Europameister im Sparen. Wir sparen mehr von unserem Nettoeinkommen prozentual als jedes andere Land in Europa. Wo wir aber nicht so gut sind, ist beim Investieren. Da tun wir uns noch ein bisschen schwer. Wie spiegelt sich das wieder im Vermögensaufbau? Wir bauen unser Vermögen deutlich langsamer auf als andere europäische Länder. Und da sind wir im Vergleich eben nicht sehr weit oben. Und das hat natürlich auch Implikationen für die Gesamtwirtschaft. Also da würde ich eben hoffen, dass wir eben ansetzen können, um das, was ich am Anfang schon angesprochen hatte, den Menschen ein Verständnis zu geben, wie ein Kapitalmarkt für einen arbeiten kann, um Vermögen aufzubauen. Natürlich haben wir in Deutschland immer die Thematik, dass Kapitalmärkte sehr häufig in Verbindung gebracht werden mit Spekulieren. Und ich glaube, wir müssen eben von diesem Gedanken wegkommen. Wir müssen die Finanzbildung aufbauen, dass wir eben sagen, nein, Kapitalmärkte sollten genutzt werden, um, wie vorhin schon gesagt, langfristig Vermögen aufzubauen. Spekulieren ist was anderes. Es ist nicht gleichzusetzen wie das langfristige Anlegen. Ein anderer Punkt in Deutschland, der sicherlich auch noch helfen kann, ist, dass wir bei den Gesamtkosten beim Investieren in Deutschland einfach im Vergleich auch zu anderen Ländern noch sehr hoch sind. Das belegt auch eine Vanguard-Studie, die wir gerade gemacht haben. Hier muss angesetzt werden, hier muss sich etwas ändern. Und letztlich denke ich hier auch immer an das Thema Rente. In der zweiten Säule, also der betrieblichen Altersvorsorge, als auch in der dritten Säule der privaten Altersvorsorge, hier gibt es kaum Anreize, die Kapitalmärkte für sich arbeiten zu lassen. Und für viele ist, wie zurzeit eben angelegt wird, in der zweiten und dritten Säule eine Unbekannte, eine Blackbox. Ich denke, das Thema Rentenreform, und es ist ja in der Presse oder es wird ja angedacht, könnte durchaus Ergebnisse erzielen. Man stellt sich vor, steuerlich begünstigte Investitionen würden mehr für Anleger oder mehr Anleger an die Kapitalmärkte bringen. Wir würden die dritte Säule stärken und das wäre ein großer Schritt in die richtige Richtung. Das Thema Finanzbildung spielt hier eben eine Rolle. Ich vergleiche es mal mit den USA, wo die Finanzbildung ziemlich hoch ist, relativ gesehen. Wir haben da das Thema 401k. 401k sind steuerbegünstigte, vom Arbeitgeber mitfinanzierte private Altersvorsorgemodelle. Und durch diese muss fast jeder, der durch den Arbeitgeber in einen 401k-Plan hereingebracht wird, ein Verständnis für das Thema Investieren eben aufbauen. Er muss sich oder sie muss sich damit auseinandersetzen. Und das entwickelt natürlich auch ein gewisses Verständnis, was Finanzen angeht. Und natürlich, die Gesellschaft baut somit auch besser Vermögen auf.
Also brauchen wir ein deutsches 401k oder?
Mich würde es freuen, wenn wir sowas Ähnliches bekommen. Es gab ja jetzt von der Fokusgruppe für eine Rentenreform ein Papier, was letztlich rausgebracht worden ist, was ein paar sehr gute Vorschläge mit beinhaltet. Und ich denke, wenn wir den deutschen Sparer die Möglichkeit bieten, steuerbegünstigt an den Kapitalmärkten zu investieren, langfristig zu investieren, wäre das ein großer Gewinn.
ETFs, haben Sie ja schon gesagt, sind zweifellos eine große Erfolgsgeschichte. Dennoch gibt es aber auch Kritikpunkte, dass zum Beispiel die passiven Instrumente Marktbewegungen verstärken. Das sieht man vielleicht auch an den Magnificent Seven. Das sind die Anlegerlieblinge, da fließt immer mehr und mehr Geld rein. Natürlich auch durch die ETFs. Wie gehen Sie denn mit diesem Kritikpunkt um? Was entgegnen Sie da Kritikern?
Also, wenn wir passives Investieren weltweit betrachten, von dem aufgebauten Vermögen, was da draußen ist, ist weniger als 20% passiv investiert. Damit würde ich schon mal anfangen. Der zweite Punkt ist, wie viel von dem täglichen Handelsvolumen, was über Kapitalmärkte geht, ist eigentlich von passivem Investieren beeinflusst. Also eine Preisfindung findet statt und das passive Handeln in dem Sinne ist minimalst im Vergleich zu den anderen Produkten oder ich sage mal zum anderen Handel, der an den Kapitalmärkten eben stattfindet. Das heißt für mich beeinflusst das passive Investieren nicht die Preisfindung im großen Stil auf den Börsen. Das wäre für mich der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir werden immer Themen wie die Magnificent Seven haben. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gehabt. Es gibt gewisse Trends oder gewisse Entwicklungen, die sich sehr, sehr stark durchsetzen. Die spielt man natürlich dann auch durch einen passiven Fonds, aber genauso gut auch durch aktive Produkte oder durch Einzelaktien. Solche, ich sag mal, Konzentration haben wir auch vor dem passiven Investieren schon gehabt. Und insofern sehe ich das jetzt nicht, führe ich das nicht zurück auf das passive Investieren.
Die Großen werden größer und die Kleinen werden geschluckt. Dieser Trend zeichnet sich in der gesamten Asset Management Branche ab. Das zeigt sich auch beim Margendruck. Sie haben es vorhin ganz nett den Vanguard-Effekt genannt, dass man auch in die Preise immer weiter runtergehen. Das übersteht Vanguard sicherlich besser als manch anderer Player. Ist der Wettbewerb überhaupt noch fair? Oder geht es nur noch um Größe?
Ich glaube, der Wettbewerb ist fair, wenn man Skaleneffekte nutzen kann, um im Endeffekt dem Endanleger ein besseres Produkt zu bieten. Und ein besseres Produkt in dem Sinne ist ein Produkt, was natürlich nicht nur kostengünstiger ist, aber dann natürlich hoffentlich auch mit der Expertise zusammenhängt, dass man einen niedrigen Tracking-Error hat und dass das Produkt eben das bringt, was es bringen soll. Und ich glaube, wenn man durch Skaleneffekte ein besseres Produkt anbieten kann, dann finde ich das auch einen fairen Wettbewerb.
Vanguard ist ein Gigant der Branche und dennoch ist nicht alles ein Selbstläufer. Das haben wir auch letztes Jahr gelernt. Anfang 2022 haben sie den Robo-Advisor gestartet in Deutschland mit Jesper Warndorfer, Andreas Bittner, auch zwei Fintech-Promis für die Leitung des Projekts verpflichtet. Sollen bis zu 70 Personen dazwischenzeitlich dran gearbeitet haben an der Plattform. Nach nur 2 Jahren war das Projekt jetzt schon Geschichte. Sie haben das im letzten Jahr eingestellt, das Direktgeschäft. Im November haben Sie sich mit dem Projekt übernommen oder können Sie da ein bisschen nochmal erklären, wie kam es dazu?
Ja, also unser Ziel war natürlich, unser Intermediärsgeschäft eben mit einem Direktangebot zu ergänzen. Wir hatten ja zu Anfang schon gesagt, wir würden uns freuen, wenn mehr Anleger oder Sparer ihren Weg an die Kapitalmärkte finden. Wir haben dadurch eben ein Direktkundenangebot aufgebaut. Leider haben wir die Skaleneffekte hier nicht erreichen können, die wir uns gewünscht haben. Skaleneffekte, das ist eben in fast allen Geschäften so, braucht man eben doch, um erfolgreich zu sein. Sie hatten es gerade schon angesprochen. Und diese von uns, unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, die haben wir leider nicht erreichen können. Nun haben wir ja vorhin auch schon angesprochen, wir haben eben eine genossenschaftliche Struktur und die Tatsache, dass unsere US-Fondsinvestoren auch unsere Eigentümer sind, hält uns da auch zur Rechenschaft. Wir müssen an unsere Stakeholder denken, eben auch unsere weiteren Investoren denken. Und das heißt und bedeutet, dass man manchmal eben auch eine schwere Entscheidung treffen muss. Das mussten wir hier treffen. Wir haben eben nicht gesehen, wie dieses Geschäft mittelfristig oder auch langfristig für uns funktionieren kann. Somit konzentrieren wir uns jetzt stärker wieder auf die Intermediäre. Wir schließen viele Partnerschaften zurzeit ab mit intermediären Plattformen, arbeiten sehr eng weiter mit Anlageberatern, um eben nicht nur Vanguard, aber auch die Finanzbildung den Deutschen näher zu bringen.
Welche Lehren haben Sie denn aus dem Scheitern der Plattform gezogen? Sie jetzt oder als Firma insgesamt?
Ich glaube, es ist geschäftlich, muss man es immer so sehen, wie man ein Geschäft aufbaut. Und wenn man Skaleneffekte heben muss, muss man natürlich auch seine Kosten richtig im Griff haben. Ich will nicht sagen, dass wir unsere Kosten nicht im Griff gehabt haben. Ich glaube, wir haben einfach versucht, sehr vieles selber zu machen. Haben eben versucht, wenig auszulagern. Und damit einen eigenen Apparat aufgebaut, der viele Assets brauchte oder viel Vermögen brauchte, um diesen Apparat eben zu tragen. Und das haben wir leider nicht erreicht.
Ist der Robo oder die Direktplattform eingestellt? Trotzdem traut sich auch nicht jeder draußen, Finanzen selbst in die Hand zu nehmen mit irgendeinem Neo-Broker. Dafür gibt es ja die professionellen Berater, die haben Sie auch angesprochen. Inwiefern bleibt die professionelle Finanzberatung trotz der fortschreitenden Digitalisierung und KI ein unverzichtbarer Bestandteil in Deutschland? Wie sehen Sie denn die Rolle so in den nächsten Jahren?
Ja, ich glaube, die Rolle wird sich meiner Ansicht nach nicht groß ändern. Also die Digitalisierung verändert ja wirklich sehr viele Geschäftsbereiche. Wir haben es vorhin schon angesprochen, wahrscheinlich alle. Ich glaube, Berater können eben auch von dieser Digitalisierung massiv profitieren. Die haben eine Studie rausgebracht, die heißt Advisors Alpha oder Berater Alpha. Und aus dieser haben wir erarbeitet, dass eine ganzheitliche Beratung einen Mehrwert von mehr als 3% pro annum beiträgt. Und hier kann die Digitalisierung doch toll helfen. Wenn Berater künftig mehr Prozesse digitalisieren können, kann man eben mehr Zeit für eine ganzheitliche Kundenberatung eben aufbringen. Man kann natürlich auch hier Skaleneffekte schaffen, indem man damit vielleicht dann auch mehr Kunden betreuen kann mit der gleichen Zeit. Also ja, aus der Sicht denke ich, wenn man diese Skaleneffekte dann auch nutzt, um Preise weiter zu reduzieren, dann kommen wir auch zu dem Punkt, den wir vorher angesprochen haben, wie kann ich weiterhin die Gesamtkosten des Investierens weiter runterbringen. Auf der anderen Seite nutzen wir natürlich als Vanguard auch Digitalisierung stark, um Beratern zu helfen. Wir haben ein Beraterprogramm in Deutschland, nennt sich 360 Beraterprogramm. Und hier wird es auch wichtige Neuerungen geben in diesem Jahr. Und da geht es eben ganz im Zeichen von Digital Coaching. Ohne zu viel jetzt vorwegzunehmen, ist das Ziel natürlich.
Sie können das hier ruhig exklusiv erzählen.
Ist das Ziel natürlich dort, ein Bildungsangebot noch stärker zu digitalisieren für Anlageberater. Es wird ein Login-Portal geben, was wir auf unserer Plattform eben anbieten werden. Dort können sich dann Berater eben komplettes Bildungsangebot auf dieser Plattform eben runterziehen. Man kann ganz einfach CPD-Punkte einsammeln, Zertifikate einsammeln, um die berufliche Weiterbildung eben dort auch untermauern. Und dies eben alles entsprechend den Anforderungen des FPSBs. Und insgesamt führt die Digitalisierung natürlich auch dazu, dass gute Beratung immer wichtiger wird in dem Sinne, dass wir ganz anders heutzutage durch die Medien natürlich uns auch weitere Informationen zusammensuchen. Auf jede Frage gibt es eine Antwort. Die Frage ist immer, ob das die richtige ist. Ein guter Berater kann da sicherlich helfen, die Spreu vom Weizen zu trennen und eben auch Anleger langfristig auf der richtigen Spur zu halten. Das hatten wir am Anfang besprochen bezüglich dieser Disziplin. Und ich glaube, es ist eben ganz wichtig, dass wir die Chancen in der Digitalisierung sehen. Sie sprachen gerade KI an, das wird sicherlich ein Thema sein. Blockchain-Technologie wird auch nochmal ein Thema sein, was dieses Feld weiterentwickeln wird.
Gibt es Vanguard-ETFs dann bald auf einer Blockchain?
Lässt sich sehen. Also ich glaube schon, dass wir die Blockchain-Technologie sicherlich in Zukunft in den Vermögensverwaltungsangeboten vermehrt sehen werden.
Sie haben ja vorhin gesagt, 2018 sind Sie nach Deutschland gekommen als Vanguard. Was war denn Ihre größte Herausforderung in der Zeit? Was haben Sie daraus gelernt, sowohl professionell als auch persönlich? Was haben Sie vielleicht unterschätzt oder überschätzt?
Also erstmal muss ich sagen, war ich sehr positiv angetan, wie stark der Brand Vanguard in Deutschland auch schon an Anerkennung hat. Es gab sehr viele, wir nennen sie Bogleheads, die auf uns zugekommen sind und die gerne mit uns zusammengearbeitet haben, nicht nur bezüglich des Investierens, sondern eben auch diese Mission an den deutschen Markt zu bringen, eben, wie ich vorhin schon gesagt hatte, mehr Menschen dahin zu bewegen, in die Kapitalmärkte zu investieren und da eben vorzusorgen. Aber das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist sicherlich, dass wir wussten, dass wir in Deutschland auf ein Umfeld treffen, was jahrelang für uns noch nicht so passte. Das hieß vertikale Vertriebsstrukturen, in denen viele doch eben auch ein eigenes Angebot an Produkten hatten und wir kämpfen mussten, um in Vertriebskanäle hineinzukommen. Das tun wir immer noch. Aber was mich positiv überrascht hat, ist, wie schnell diese Vertriebskanäle sich jetzt aber auch ändern. Wir sprachen die Digitalisierung an. Der Trend bei den Direktbanken, nun Neobrokern, wie stark dieser eben zugenommen hat, wie viele, und ich sprach es vorhin schon an, junge Menschen, aber auch insgesamt Anleger in Deutschland den Weg jetzt an die Kapitalmärkte auch über neue Vertriebswege finden. Ich glaube, das hat mich positiv überrascht. Wie hat es mich beeinflusst, ganz ehrlich gesagt? Ich habe auch meinen Anlagestil etwas geändert. Ich kam vorher nicht aus der passiven Welt, ja, hatte auch schon passiv investiert, habe aber auch viel drüber nachgedacht, über die Fehler, die ich in der Vergangenheit in der Anlage gemacht habe, vielleicht zu wenig diversifiziert, doch häufig auch mal im heißen Trend hinterhergelaufen bin, der sich dann nicht ausgezahlt hat. Und da habe ich auch mal drüber nachgedacht, was für Lehrgeld ich dort habe zahlen müssen über die Jahre und habe auch meine eigene Anlage umgestellt.
Okay, bevor wir jetzt in Ihr Depot gucken, weil das dürfen wir, glaube ich, nicht, kommen wir mal zur Abschlussfrage. Wenn Sie morgen eine Sache in der Finanzbranche ändern könnten, was wäre das?
Ich würde eigentlich nochmal auf das Thema zurückkommen, Finanzbildung. Dass wir alle das gleiche Ziel haben, die Finanzbildung, und ich sage mal, das ist jetzt bezogen, ja, ich glaube nicht nur auf Deutschland, aber weltweit, weiterhin voranzutreiben, dass Endanleger ein gutes Verständnis haben, wie man kostengünstig, langfristig, optimal für seine Altersvorsorge vorsorgen kann. Weil das ist doch der Grund, warum ich zumindest oder auch Vanguard das tun. Wir wollen Anlegern die beste Chance auf einen langfristigen Anlageerfolg bieten. Dazu müssen wir bei der Finanzbildung noch viel tun, damit mehr und mehr Sparer sich an die Kapitalmärkte trauen, dass weniger Fehler bei dem Investieren gemacht werden und dass man somit eben dann doch die beste Chance auf den langfristigen Vermögensaufbau hat.
Vielen Dank, Herr Kübs, für die Einblicke. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.